Sehr herzlich an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass wir zusammen sein können, dass wir Gemeinschaft haben, auf Gottes Wort hören. Und ich habe uns heute einen Text vorbereitet aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6, in unserer Lutherbibel auf der Seite 348 im Neuen Testament. Ich habe es überschrieben mit Bete zuerst und vor allem anderen. Ich lese 1. Timotheus 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue: Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auch dass wir ein ruhig und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott, unserem Heilande, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Unser heutiger Text, Bibeltext, ist an Christen gerichtet. Es geht um Menschen, die an Jesus glauben, der am Kreuz für sie gestorben ist und sein Blut für sie vergossen hat, zur Vergebung ihrer persönlichen Schuld und Sünde. Wir wissen, Christsein hat nichts mit der Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde zu tun. Christsein hat damit zu tun, dass wir über unsere Schuld und Sünde Buße tun und Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Denn ohne deine Buße, deine demütige Bitte um Vergebung, bist du ganz sicher kein Kind Gottes und deine Sünde bringt dich in die Hölle, weil du keine Vergebung hast. Wer aber Buße getan hat und Jesus angenommen hat, der ist ein Eigentum Jesu Christi und seine Heimat ist im Himmel. Und mit deiner Bekehrung zu Jesus bist du automatisch, sagt die Bibel, versiegelt mit dem Heiligen Geist, der in uns wirkt und der uns hilft, den Auftrag Gottes für unser Leben zu finden und umzusetzen. Was das bedeutet, werden wir nie ganz begreifen, aber Gottes Gegenwart in unserem Leben in Form des Heiligen Geistes ist eines der größten Dinge, die wir auf dieser Erde erleben können. Deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Hier werden bereits einige Eigenschaften des Geistes Gottes beschrieben, der in uns wohnt. Gottes Geist bekämpft die Furcht und Angst in unserem Leben, Furcht vor Menschen und schwierigen Situationen. Dann gibt uns Gottes Geist göttliche Kraft, die kein Mensch von Natur aus haben kann. Gott gibt Kraft, Probleme und Schwierigkeiten durchzustehen. Gott gibt Kraft und Vollmacht im Umgang mit schwierigen Menschen. Gott gibt Kraft, Situationen und Menschen völlig zu verändern. Und dann ist der Geist Gottes ein Geist der Liebe, die andere Menschen in deinem Leben spüren, wenn du ihnen begegnest, hoffentlich spüren. Und dann ist der Geist auch der Geist der Zucht, weil er uns erzieht, weil Gott möchte, dass wir nach seinem Willen leben und ihm gehorsam sind. Der Geist Gottes hat göttliche Auswirkungen in unserem Leben, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben und ihn nicht durch Sünde und Ungehorsam betrügen. Wir wissen das auch aus der Bibel. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 30, und betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Auch das ein sehr wichtiger Zusammenhang, den wir beachten müssen. Wir können nicht mit dem Wirken Gottes in unserem Leben rechnen, wenn wir in bewusster Sünde leben und Gottes Willen in unserem Leben missachten. Gottes Geist nimmt nur den Raum ein, den du ihm gibst. Gott hat keine Gemeinschaft mit den ungerechten Werken der Finsternis, sagt die Bibel in unserem Leben. Stolz, Hochmut, Lieblosigkeit und Geiz vertreiben den Geist Gottes in unserem Leben. Aber eines, und das ist mir jetzt wichtig, muss ganz klar gesagt werden. Ein Leben in der Kraft und im Geist Gottes hat nichts mit unserer eigenen Anstrengung und Kraft zu tun. Disziplin, ganzer Einsatz für Jesus bewirken noch gar nichts im Reich Gottes. Du kannst Tag und Nacht für Jesus arbeiten und dennoch keine Frucht sehen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Denn alles Wirken, das in deinem Leben und im Leben anderer Menschen geschieht, ist ganz allein das Werk Jesu Christi. Es ist so wichtig, dass wir uns das ganz tief einprägen. Keine Methode, keine Musik, keine Veranstaltung, keine Predigt, keine Räumlichkeiten, keine Werbung, nichts von allem, was wir an materiellen Gaben und Fähigkeiten zur Verfügung haben, führt zum Wirken und zum Reden Gottes in unserem Leben. Nur das, was Gott tut, was sein Geist wirkt, was seinem Willen entspricht, führt zu Wundern im Leben von uns und von anderen Menschen. Psalm 127, Vers 1. Ein Lied Salomos im höheren Chor. Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wachet der Wächter umsonst. Hier steht es. Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Was wir ohne Gott selber tun wollen, ist vollkommen wertlos, umsonst. Was wir tun, ist völlig umsonst und sinnlos, wenn es nicht von Gott getan wird. Nur das, was Gott tut, schafft Neues. Und nur das, was Gott tut, führt zu nachhaltigen Veränderungen in unserem Leben. Psalm 127, Vers 2. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es schlafend. Auch alle deine Anstrengungen bringt nichts im Reich Gottes. Du kannst keinen Menschen zu Jesus bekehren. Du kannst keine Situation verbessern oder ändern. Du kannst die Probleme in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz nicht lösen. Das geht nicht. Das kann nur Gott machen. Auch Paulus hatte das begriffen, als er über das Wachstum und den Bau der Gemeinde Jesu redet. 1. Korinther 3, 6 bis 7. Er sagt, ich habe gepflanzet, Apollo hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der da pflanzet, noch der da begießet etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Paulus hat gepflanzt, er hat Menschen zu Jesus geführt, er hat den Menschen erklärt, dass sie Buße tun müssen, Jesus annehmen müssen, um Vergebung zu bekommen und gerettet zu werden und nicht in die Hölle zu kommen. Und Apollos, er war ein begabter Redner, er war mächtig in der Schrift. Er half den Gläubigen, die Schriften des Alten Testamentes zu verstehen, darin Jesus zu erkennen. Apollos war total überzeugend und begeistert für Jesus und die Schriften des Alten Testamentes. Aber auch ein Apollos, ein Paulus konnten trotz aller Begabung, trotz aller Erfahrung, trotz aller Rhetorik kein Gemeindewachstum erzeugen. Das hätte Gott nie zugelassen. Oberflächliche Begeisterung erzeugen, das ist immer möglich. Aber wirkliches geistliches Wachstum in unserer Beziehung zu Jesus, das kann nur Gott und sein Geist machen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist auch eine große Entlastung für uns. Wir brauchen uns überhaupt nichts einbilden für das, was wir im Reich Gottes tun. Auch Jesus sagte in Johannes 15, Vers 4 bis 5, bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber, sie bleibt denn am Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel ist denn nichts? Nichts ist einfach nichts. Was du ohne Jesus tust, ist sinnloser Aktionismus und nur heiße Luft. Das ist bis heute so geblieben. Deshalb sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und in Jesus bleiben ist zuallererst in seinem Wort bleiben. Denn Jesus ist nach Johannes 1, 14 das Wort, das Fleisch geworden ist und auf diese Erde kam, uns zu erlösen. Und die Heilige Schrift, das Wort Gottes und Jesus werden austauschbar in der Bibel verwendet. Deshalb hat in Jesus bleiben zuallererst damit zu tun, dass ich täglich und ständig die Bibel lese und dass die Bibel immer offen auf meinem Schreibtisch liegt und dass ich immer mich mit dem Wort Gottes beschäftige. Dann bleibe ich in Jesus, in seinem Wort, denn er ist das Wort. Und dann gehört zum in Jesus bleiben natürlich auch Gebet und die Liebe zur Gemeinde Jesu, die in der Bibel als die Braut Christi bezeichnet wird. Wer keine Liebe zur Gemeinde hat und seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner, weil er Gott gar nicht lieben kann. So lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 20. Bevor wir unseren Text für heute behandeln, ist mir dieser Gedanke so wichtig, dass wir verstehen, dass im Reich Gottes aller Segen, alle Frucht, jede Erweckung, jedes Wunder, jede Hilfe, alles wirklich, alles kommt von Gott und wir können nichts dazu beitragen, wir können das nicht machen. Deshalb sagt Jesus, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh, dass ich das doch ganz begreifen könnte. Mein erster Punkt, erstes, ein unablässiges Beten ist unsere wichtigste Aufgabe. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Wer betet, der hat verstanden, dass er selber nichts tun kann. Wer betet, anerkennt seine eigene Hilflosigkeit. Zu Gott betet nur der, der wirklich verstanden hat, dass er ohne Gott kein einziges Problem lösen kann. Wer nicht betet oder nur wenig betet, zeigt, dass er es selber machen will. Wer nicht betet, glaubt, ohne Hilfe Gottes zurechtzukommen. Und das geht immer schief. Wer nicht betet, ist stolz und hochmütig. Deshalb beten die Menschen dann am allermeisten, wenn sie in Not sind. Nicht mehr weiter wissen. Wer betet, der bittet Gott um seine Hilfe, weil er keinen Ausweg mehr sieht. Deshalb beten wir doch. Wir sind am Ende und wir kommen nicht mehr weiter. Deshalb beten wir. Wir wissen, dass es nur einen gibt, der uns wirklich helfen kann, der unsere Situation wirklich verändern kann. Und das ist Jesus, der wahrhaftige Gott. So steht es in 1. Johannes 5, 20. Jesus ist der wahrhaftige Gott. Psalm 121, Vers 2 bis 3. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Meine Hilfe kommt nicht von einem Arzt, einem Psychologen, einem Wissenschaftler, einem Theologen, von meiner eigenen Arbeit, von meiner Beziehung zu einflussreichen Menschen. Von Menschen kann ich keine Hilfe erwarten. Das geht nicht. Da wirst du immer enttäuscht sein. Stattdessen wissen wir, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was ist das für ein Gott? Ja, so ist das. Meine Hilfe kommt vom allmächtigen Gott. Meine Hilfe kommt von Jesus Christus, der nach Johannes 1, 1. Johannes 5, 20, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Ich bete, weil ich weiß, dass alles von Jesus kommt und nichts von mir oder sonst einem Menschen. Beten hat deshalb immer auch sehr viel mit meiner eigenen Demut zu tun. Wer betet, der hat verstanden, dass er Jesus braucht, um die Probleme seines Lebens zu lösen. Je mehr ich bete und je mehr ich das Eingreifen und seine Wunder erlebe, desto mehr verstehe ich, wie wichtig die Haltung der Demut im Gebet ist. Auch das ist wichtig. Alles kommt von Jesus. Deshalb bete ich wie Jesus und Paulus, wenn möglich, auf Knien. Das ist die äußere Haltung der Demut. Zu Hause mache ich das immer so. Auch in unseren Gebetsstunden und Bibelstunden machen wir das so, wenn es möglich ist. Jesus hat in Lukas 22, 41 vor seiner Gefangennahme auf dem Ölberg auf Knien gebetet. Paulus in Apostelgeschichte 20, als er sich von der Gemeinde Jesus verabschiedet hat und ihnen gesagt hat, wir werden uns auf dieser Erde nie wiedersehen, da haben sie alle geweint und er hat mit der ganzen Gemeinde auf Knien gebetet. Apostel 20, 36, und als er solches gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Beten auf Knien ist eine Haltung der Demut, ein Beten im Bewusstsein, dass von mir nichts und dass alles von Jesus kommt. Und ich weiß, Gott widersteht den Hochmütigen. Brauchst gar nicht beten, wenn du arrogant bist und denkst, du kannst selber machen. Aber den Demütigen gibt er Gnade und ich brauche sehr viel Gnade. Deshalb bete ich auf Knien und bitte Jesus um Hilfe. Und ihr wisst da, der letzte Satz in der Bibel, das ist der letzte Vers, ich lese ihn euch vor. Offenbarung 22, 21. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Das brauchen wir. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Und jetzt sagt Paulus in unserem Text, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen vor alle Menschen. Und ich ermahne euch heute hier alle, dass ihr mir zuhört und dass ihr betet. Dass wir beten. 1. Thessaloniker 5, 17, betet ohne Unterlass. Und wann sollen wir beten? Vor allen Dingen und zuerst. Haben wir verstanden, was hier steht? Wir haben doch alle keine Zeit zum Beten. Wir beten doch erst, wenn wir am Boden liegen und nicht mehr weiter wissen. Not lehrt beten. Das ist auch gut. Psalm 81, Vers 8. Da du mich in der Not anriefst, half ich dir aus. Aber hier in unserem Text geht es nicht um das Beten in Not. Hier geht es darum, dass wir vor allen Dingen und zuerst beten sollen. Wenn du aufstehst, dann bete vor allen Dingen und zuerst. Deshalb beginne den Morgen mit Gebet und Bibellesen. Bevor du in die Arbeit gehst, musst halt früher aufstehen. Wenn du Probleme in der Familie hast, dann bete vor allen Dingen und zuerst. Wenn es in der Arbeit oder mit dem Nachbar Probleme gibt, dann bete vor allen Dingen und zuerst. Bei gesundheitlichen Problemen bete vor allen Dingen und zuerst. Und wenn du in die Gemeinde gehst, was ist dann das Wichtigste? Bete in allen Dingen und zuerst. Deshalb ist unsere wichtigste Veranstaltung nicht der Gottesdienst, sondern die Gebetsstunde am Montagabend um 20 Uhr. Denn wir beten in allen Dingen und zuerst und wir beten unablässig und immer wieder für die gleichen Anliegen, weil wir wissen, dass nur Gott uns helfen kann. Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Gott will, dass wir beten. Und Gott will auch, dass wir gemeinsam beten, weil das besondere Kraft hat. Jesus sagt in Matthäus 18,20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das Beten füreinander mit Geschwistern, auch für persönliche Anliegen, hat sehr viel Kraft, weil es sehr viel Demut braucht. Stolze Leute siehst du in keiner Gebetsstunde. Stolze Leute haben keine Gebetsanliegen, die sie mit anderen teilen wollen. Und sie tun so, als wäre bei ihnen alles in Ordnung. Aber das ist ja alles gelogen, das wissen wir ja, ist ja geheuchelt. Wer mit Geschwistern auch für seine Not betet, der demütigt sich. Das demütigt mich schon, wenn ich für meine Kinder beten muss, muss ich euch sagen. Und den Demütigen gibt der Herr Gnade. Und seinen Segen und seine Hilfe. Und das will unser Herr. Das ist bei uns allen so. Und ich ermahne euch, sagt Paulus und sage ich euch heute, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung vor alle Menschen. Wir alle müssen mehr beten. Wir werden unsere Probleme nicht selber lösen können. Und solange wir mit unseren Problemen nicht unablässig zu Jesus kommen, kann er uns auch nicht helfen. Kein Seminar, kein Gespräch, kein Gottesdienst bewirkt das, was unser Gebet bewirkt. Denn Gott kann nur unsere Situation ändern, unsere Probleme lösen. Wir können das nicht. Das begreife ich heute noch nicht, dass es so ist, aber es ist so. Und ich bitte euch, ich bitte mich, dass wir diese Ermahnung ernst nehmen. Lasst uns gemeinsam auf Knien beten, auch am Montagabend. Wir wollen doch, dass Gott in unserer, in meiner Familie, in unserer Gemeinde wirkt. Wir wollen doch, dass Menschen erweckt werden und Jesus nachfolgen. Wir wollen doch, dass Jesus den ersten Platz hat, dass wir ihm treuer dienen. Aber ohne Gebet, mit blinder Aktion, wird da nichts laufen. Da bin ich mir ganz sicher. Unablässiges Beten ist unsere wichtigste Aufgabe, weil wir ohne ihn nichts tun können. Mein zweiter Punkt, alle Menschen brauchen unser Gebet. Deshalb tun wir nach 1. Timotheus 2,1 bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Bei allen Menschen sind natürlich auch unsere eigenen Anliegen mit enthalten. Aber Gott würde auch den Menschen helfen, mit denen wir zusammen sind. Und die brauchen unsere Gebete. Die Menschen, mit denen wir zusammen sind, die brauchen unsere Gebete. Das ist unsere Verantwortung. Deshalb beten wir für unsere Familien, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Handwerker, für unsere Bekannten, für unsere Freunde und einfach für alle Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Und wir nehmen uns der Not anderer Menschen an und wir sagen ihnen, dass wir für sie beten. Deshalb ist hier von Bitte, Gebet, Fürbitte die Rede. Ich habe Gebetslisten mit den Anliegen und den Namen vieler Menschen, für die ich täglich bete. Und diese Liste bete ich unter der Woche komplett täglich durch. Und ich könnte euch stundenlang erzählen, wie Gott Wunder getan hat, Gebet erhört hat. In Situationen, wo ich kein Wort darüber gesprochen habe, mit niemand geredet habe. Und ich bete für alle Geschwister unserer Gemeinde und ich bete für das Geld, wenn es bei mir knapp wird. Ich bete für Gesundheit, ich bete für berufliche Probleme, ich bete für Arbeitskollegen, ich bete für meine Kunden. Ich bete einfach für alles, was ein Problem ist. Und ich befehle alles der Gnade und der Liebe Jesu an. Und weil ich schon so oft erlebt habe, wie Jesus mir geholfen hat, deshalb kann ich mir ein Leben ohne Gebet gar nicht mehr vorstellen. Gebet ist ja das Einzige, was uns wirklich hilft und Situationen verändert. Wer ohne Unterlass betet, wird alles andere auf die Seite legen. Denn Beten ist der Anruf der Macht Gottes über dem Leben von Menschen. Und es hängt nicht mal an meiner Formulierung, an dem, wie ich mein Gebet formuliere. Das hat alles nichts damit zu tun. Ich rufe einfach mit einfachen Worten den Herrn Jesus an. Und kein Gebet kommt leer zurück. Wisst ihr, früher habe ich bei Problemen mit allen möglichen Menschen telefoniert und gesprochen. So habe ich früher Konflikte gelöst. Inzwischen habe ich verstanden, das bringt nichts. Es macht die Sache nur noch schlimmer. Löst überhaupt kein Problem. Deshalb sage ich es Jesus. Der Einzige ist, der die Probleme lösen kann. Der uns gerne hilft. Und der wirklich helfen kann. Und Paulus redet hier auch noch über die Danksagung für alle Menschen. Auch das ist ein großer Segen für uns selber. Wir danken für unsere Familie, für unsere Gemeinde, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Nachbarn, für unsere Gesundheit, für die Liebe und Gnade Jesu, für den Frieden, in dem wir leben. Und dieses Danken erfüllt unser Herz mit Freude und großer Dankbarkeit, weil wir wissen, alles ist ein Geschenk der Gnade und Liebe Gottes. Und dann sagt Paulus weiter, dass wir beten sollen für die Könige und für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhig und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und dazu auch angenehm vor Gott, unserem Heilande. In der Offenbarung gibt es drei Stellen, in denen die Gebete der Heiligen als Räucherwerk bezeichnet werden, die vor dem Thron Gottes aufsteigen. Und diese Gebete der Heiligen beeinflussen das Handeln Gottes auf gewaltige Art und Weise und es geschehen Zeichen und Wunder, weil die Heiligen beten. Unsere Welt braucht die Gebete der Gläubigen, die in der Bibel auch als Heilige bezeichnet werden. Unsere Obrigkeit, unsere Regierungen, alle Menschen, die Verantwortung tragen, sind auf unser Gebet angewiesen. Und wir tun das, auf dass wir ein ruhig und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Die Tatsache, dass wir uns hier in aller Ruhe versammeln können, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und auch wenn es bei so manchem Politiker sehr viel Gottlosigkeit und Ablehnung biblischer Maßstäbe gibt, so wollen wir uns doch angewöhnen, dass wir für diese Leute beten, damit sie es lernen, gottesfürchtig zu leben und in der Verantwortung vor Gott ihre Entscheidungen zu treffen. Dem Psalm 111, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und ohne Furcht Gottes regieren Chaos, Zerstörung, Verwirrung. Auch in unserer Gesellschaft, das sieht man doch in unserer heutigen Gesellschaft. Und dann redet Paulus vom wichtigsten Gebetsanliegen, das wir als Christen überhaupt haben können. Denn mein dritter und letzter Punkt, alle Menschen brauchen die Erlösung durch Jesus Christus. 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Welcher will, bezieht sich auf Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Und Jesus will, dass allen Menschen geholfen wird, weil alle Vergebung brauchen, um in den Himmel zu kommen. Schuld und Sünde ist unser größtes Problem, denn unvergebene Schuld und Sünde bringen uns in die Hölle und das ist die ewige Verdammnis, die in der Bibel als ein furchtbarer Ort beschrieben wird. Und es ist gut und wichtig, für Anliegen dieser Welt und unseres Lebens zu beten. Aber das allerwichtigste Gebetsanliegen ist doch, dass wir wissen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Ich muss doch wissen, ob ich Vergebung meiner Schuld habe, wenn ich sterbe. Ich muss doch wissen, ob ich mein Leben vor Gott verantworten kann oder nicht. Ich muss doch wissen, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. Die Bibel macht unzweideutig klar, dass jeder Mensch sein Leben vor Gott verantworten muss. So ist das nun mal. Hebräer 9, 27. Und wie dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch muss sein Leben vor Gott verantworten. Er wird nicht danach gefragt. Das ist bei allen Menschen auf diesem Planeten so. Und die Menschen verdrängen es und sie tun so, als würden sie ewig leben. Aber irgendwann stehen sie vor Gott. Und dann haben wir keine Entschuldigung. Denn keiner von uns kann mit eigenen Werken seine Schuld und Sünde wieder gut machen. Jakobus 2, Vers 10. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Eine einzige Sünde macht dich ganz schuldig vor Gott. Deshalb kann keiner ohne Vergebung vor Gott gerecht werden. Und Jesus will, er will, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass wir unsere Schuld und Sünde erkennen und ihn um Vergebung bitten. Aber die Menschen sind blind für die Wahrheit. Und das ist die größte Katastrophe und der größte Irrtum, in dem die allermeisten Menschen leben. Und wir beten, dass viele Menschen um uns herum erkennen, dass sie Jesus brauchen, um Vergebung ihrer Schuld und ewiges Leben zu bekommen. Paulus beschreibt die Menschen, die ohne Gott leben, in Epheser 4, Vers 17 bis 19. Er sagt dort: So ermahne ich nun und zeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln. Und jetzt kommt es. Wie die anderen Heiden wandeln, der Eitelkeit ihres Sinnes, welcher Verstand ist verfinstert und sind entfremdet aus dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens, welche ruchlos sind, untergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Unreinigkeit samt dem Geiz. So leben die Menschen heute. Sie leben in der Eitelkeit ihres Sinnes, geprägt von grenzenloser Arroganz und Hochmut. Und ihr Verstand ist verfinstert. Sie sehen die Dinge nicht klar. Und sie sind entfremdet von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit so in ihnen ist. Denn die allermeisten Menschen wissen gar nicht, was wir für einen Frieden und für eine Freude in uns haben, wenn wir Vergebung haben, wenn wir Jesus gehören, was für freie Menschen wir sind. So viele haben keine Ahnung, wie real uns Gott täglich hilft und uns führt. Mit Jesus haben wir einen Frieden im Herzen. Die Bibel sagt, der höher ist als alle Vernunft. So viele Menschen leben in der Blindheit ihres Herzens. Sie folgen ihrem Herzen. Aber ihr Herz ist nicht gut. Es ist böse von Jugend an. Ihr Herz ist irregeleitet durch falsche Ziele und Wünsche. Und sie glauben, sie würden das Leben finden. Und sie ergeben sich der Unzucht, sexuelle Ausschweifung. Und sie werden dabei auch nicht glücklich. Sie finden keinen Frieden. Auch das Geld und der Geiz machen sie nicht glücklich. So ist der Mensch von Natur aus. Ohne Orientierung, ohne Vergebung und ohne inneren Frieden. Und die Menschen merken, bei mir stimmt etwas nicht. Und je älter sie werden, desto unzufriedener und unglücklicher werden sie. Und wir beten ohne Unterlass, dass die Menschen um uns herum erkennen, dass sie Jesus brauchen. Jesus zu erkennen und Jesus zu haben, ist das Wichtigste im Leben. 1. Timotheus 2, 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Hier steht es, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist der Mensch, Jesus Christus. Nur Jesus kann einen Menschen erlösen und sonst niemand. Nur Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und er hat sein Blut für dich vergossen und er hat für alle deine Schuld und Sünde bezahlt. So hat es Gott in seiner heiligen Schrift für alle Ewigkeit festgelegt. Und alle anderen Götter und alle anderen Religionen und alle anderen Wege führen nicht zu Gott, sondern geradewegs in die Hölle, weil alle anderen Götter und alle anderen Religionen von dir verlangen, dass du dich mehr anstrengst, um dein Heil selber zu verdienen, aber das klappt nicht, denn unsere eigene Gerechtigkeit reicht nicht aus. Jesaja 64, Vers 6, aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig oder schmutziges Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Hier steht es, unsere eigene Gerechtigkeit ist voller Schmutz und Sünde und das macht uns niemals vor Gott gerecht. Deshalb sind wir alle auf die Vergebung Jesu angewiesen, sonst gehen wir für alle Ewigkeit verloren. Und das müssen die Menschen erkennen und verstehen und dafür beten wir. Denn nur der, der über seiner Sünde Buße tut und Jesus annimmt, dem wird vergeben und der wird erlöst durch Jesus Christus. Ohne deine demütige Bitte um Vergebung kann dir Jesus nicht vergeben. So lesen wir das auch in 1. Johannes 1, 8 bis 9. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, wir lügen. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Der Weg in den Himmel führt über das Bekennen von Schuld und Sünde und über die Entscheidung, mit Jesus leben zu wollen, an ihn glauben zu wollen. So wird das auch im nächsten Bibelvers bestätigt, 1. Johannes 5, 12 bis 13. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habet und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Erlösung und ewiges Leben gibt es nur bei Jesus. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist der Mensch Jesus Christus. Nur Jesus kann dich erlösen und sonst niemand. Nur Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, hat sein Blut für dich vergossen und er hat für deine Schuld und Sünde bezahlt. Nur Jesus hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung. Und diese Botschaft von der Vergebung durch Jesus muss gepredigt werden, den Menschen gesagt werden, damit sie Vergebung erfahren und ewiges Leben bekommen. Und weil wir wissen, dass wir keinen Menschen bekehren können, deshalb beten wir dafür. Und Jesus kann Menschen ansprechen und zur Buße führen. Nur Jesus kann unsere schwachen Worte gebrauchen, dass die Menschen erkennen, dass es wirkliche Vergebung nur bei Jesus gibt. Vergebung Jesu befreit dich von Belastungen der Sünde. Die Vergebung Jesu heilt deine Wunden. Die Vergebung Jesu bringt dich in den Himmel. Die Vergebung Jesu gibt dir ewiges Leben. Die Vergebung Jesu lässt dich getrost sterben, weil du weißt, dass er alles vergeben hat. Weil du weißt, du hast eine Heimat im Himmel bei Jesus und nicht auf dieser Erde. Davon spricht Paulus in Philipper 3, Vers 20 bis 21. Er sagt, unser Wandel, unser Leben aber ist im Himmel, von denen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich wird er seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Unser Wandel, unser Leben ist bei Jesus im Himmel. Und er wird uns zu sich holen. Und er wird unseren vergänglichen, nichtigen Leib verwandeln in einen Herrlichkeitsleib, der nicht mehr sterben, nicht mehr leiden und nicht mehr altern wird. Und wir werden bei dem Herrn Jesus sein, alle Zeit, für alle Ewigkeit. Und wir werden eine ewige, unvorstellbar schöne Herrlichkeit erleben. Darauf freuen wir uns. Aber solange wir hier sind, beten wir für alle Menschen, mit denen wir zusammen sind. Denn Jesus will, hier steht es, dass alle Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sich zu Jesus bekehren. Das ist unser Auftrag. Beten wir dafür. In Jesu Namen. Amen. Beten wir noch. Herr Jesus Christus, wie oft schon in meinem Leben habe ich mich verrannt und gedacht, ich könnte alles Mögliche tun. Herr, uns allen geht es so, dass wir die Dinge selber in die Hand nehmen. Wir wollen uns demütigen vor dir. So oft sagst du in deinem Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Herr, wir sind elende Sünder, völlig kaputt von der Sünde. Und wenn du es nicht machst, dann passiert nichts. Wir wollen dich anrufen. Wir wollen vor dir auf die Knie gehen und dich bitten. Wirke in unseren Familien, in unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft. Und schenk, dass Menschen dich finden, sich zu dir bekehren. Und hilf, dass wir selber dir den ersten Platz geben. In Jesu Namen. Amen.